Wir wollen fortfahren mit unserer Predigtreihe durch das Lukas-Evangelium. Ich lade euch ein, die Heilige Schrift mit mir aufzuschlagen zum Lukas-Evangelium, Kapitel 11. Das Evangelium nach Lukas, Kapitel 11. Und wir lesen miteinander die Verse 24 bis 26. Lukas, Kapitel 11, ab Vers 24. Und hier spricht unser Herr Jesus Christus. Wenn der unreine Geist von dem Menschen ausgefahren ist, so durchwandert er dürre Orte und sucht Ruhe. Und da er sie nicht findet, spricht er: Ich will in mein Haus zurückkehren, von wo ich ausgegangen bin. Und wenn er kommt, findet er es gekehrt und geschmückt. Dann geht er hin und nimmt sieben andere Geister mit, böser als er selbst. Und sie gehen hinein und wohnen dort. Und das Ende jenes Menschen wird schlimmer als der Anfang. Amen. Amen. Dies sind Worte des Sohnes Gottes. Lasst uns beten, dass wir sie als solche aufnehmen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, du Herrscher über Himmel und Erde, wir beugen uns vor dir. Und wir wollen von dir lernen in aller Ehrfurcht und im Glauben. Und wir danken dir für dieses herrliche Vorrecht, deine Weisheit hören zu dürfen. Und so schenk uns nun Einsicht und Erkenntnis. Schenk uns Gnade, gemäß deiner Lehre zu leben, Herr, damit du alle Ehre hast. Und so, Herr, erbarme dich über uns, wenn wir nun dein Wort hören. Dies beten wir in deinem Namen und zu deiner Ehre allein. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Wir hörten letzten Sonntag, wie Christus einen bösen Geist austrieb und dadurch bewies, dass er Macht hat über den Obersten der Dämonen, über den Satan. Dass er stärker ist als der Teufel, dass er ihn überwunden hat, dass er Macht hat, aus den Fängen des Satans zu befreien und der Satan nichts dagegen tun kann. Hast du darüber weiter nachgedacht? Über unseren mächtigen Erlöser? Hast du ihn bewundert? Hast du ihn angebetet? Dafür, dass er so groß und so herrlich und so stark ist? Dafür, dass er dich erlöst hat aus der Macht der Finsternis? Wir haben auch verstanden, dass die Leute diese Frage gestellt haben, auf welcher Seite steht der Herr Jesus nun da? Auf der Seite Gottes oder auf der Seite des Satans? Wir haben verstanden, dass die Antwort hierauf klar ist. Dass die Frage vielmehr lautet, auf welcher Seite stehst du eigentlich? Denn Jesus sagte in Lukas 11, Vers 23, wer nicht mit mir ist, ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, zerstreut. Sag, warst du in den letzten Tagen, in der letzten Woche, warst du mit dem Herrn Jesus? Oder hast du so dein eigenes Leben gelebt, ohne ihn? Vielleicht sogar gegen ihn? Hast du mit ihm gesammelt? Hast du für ihn gearbeitet? Für sein Königreich, für seine Herrschaft? Hast du ihm gedient? Wenn er dich doch befreit hat aus der Schreckensherrschaft des Satans, befreit aus dem Verlies des Teufels und du nun unter seine freundliche Herrschaft gestellt bist, solltest du nicht ganz für ihn leben wollen? Mit allem, was du bist und hast, die Ehre geben wollen? Und möge es so sein. Möge es so sein. Nun, nachdem Christus einen Dämon, einen unreinen Geist ausgetrieben hat, gibt er daraufhin nun noch eine Warnung, die äußerst wichtig ist, die wir uns zu Herzen nehmen müssen. Lasst uns also hören, was der Herr Jesus zu dem Thema Dämonenaustreibung noch hinzuzufügen hat. Vers 24. Wenn der unreine Geist von dem Menschen ausgefahren ist, so durchwandert er dürre Orte und sucht Ruhe. Und da er sie nicht findet, spricht er: Ich will in mein Haus zurückkehren, von wo ich ausgegangen bin. Und wir bekommen hier einen Einblick in die unsichtbare Welt, einen Einblick, der uns kaum an einer anderen Stelle in der Heiligen Schrift so gewährt wird. Dieser unreine Geist, also das Gegenteil von dem Heiligen Geist, ein unreiner Geist. Unrein, weil er selbst unrein und böse ist und sündig, gottlos und allem rebellisch. Und weil er die Menschen zu allerlei Unreinheit verführt. Ja, was passiert eigentlich, wenn so ein unreiner Geist ausgefahren ist aus einem Menschen? Also wie wir es ja gerade in den Versen zuvor gelesen haben. Christus trieb diesen Dämon aus. Er verließ den Menschen. Was passiert nun? In der unsichtbaren Welt. Was geschieht mit diesem Dämon? Vers 24. Der böse Geist durchwandert dürre Orte und sucht Ruhe, aber findet sie nicht. Hier lernen wir, dass die gefallenen Engel, die Dämonen, die einst ihre Wohnstätte im Himmel hatten, diese verloren haben und nun rastlos auf der Erde umherirren. Sie sind unstete, ruhelose Wesen, die keinen Frieden finden. Sie haben ja ihre Heimat, ihre Wohnstätte verloren. Und so kommen sie nirgendwo zur Ruhe. Sie haben keine Heimat mehr. Ziellos durchwandern diese Geister dürre Orte. Die hören wir von diesem Geist. Er sucht verzweifelt nach Ruhe, aber er findet sie nicht. Und warum in der Wüste? Nun, die Dämonen, sie lieben alles Tote, alles Dürre, alles Verwüstete, alles, was nach dem Sündenfall so ruiniert wurde, das Paradies, das nicht mehr da ist, was fruchtlos und leblos und karg ist. Erinnert euch an den besessenen Gerasena. Die Dämonen brachten ihn dazu, dass er in Grüften hauste, bei den Toten, wo kein Leben mehr ist. So gefällt es den Dämonen. Das ist, was sie genießen, was sie wollen, was ihrem inneren Zustand entspricht. Die Umgebung passt zu ihrer inneren Verfassung. Wir sehen hier diesen inneren Zustand der bösen Dämonen. Sie sind ja diesen gottlosen Menschen ziemlich ähnlich oder die gottlosen Menschen sind diesen bösen Dämonen ziemlich ähnlich. Kennt ihr diese rastlosen Menschen, die umherwandern und einfach keinen Frieden finden, keine Ruhe haben? Eben weil sie nicht mehr mit ihrem Schöpfer in Verbundenheit sind. Was für ein jämmerlicher, elender Zustand völliger Verzweiflung, wo man, wohin man auch wandern mag, keine Ruhe für sich findet. Und dann macht sich dieser böse Geist in seiner Verzweiflung Gedanken. Und er spricht zu sich, ich will in mein Haus zurückkehren, von wo ich ausgegangen bin. Schaut, wie der Dämon über den Menschen denkt, den er einst bewohnt hat. Das ist mein Haus, es ist mein Eigentum, hier habe ich doch gelebt. Dieser Mensch gehört mir, er ist mein Besitz. Von dort musste er ausgehen. Warum eigentlich nicht wieder zurückkehren? Also wenn dieser Christus nicht mehr da ist, der mich ausgetrieben hat, ich könnte doch einfach wieder zurückkehren. Deshalb lesen wir auch in Markus Kapitel 9, Vers 25, wo Christus den Sohn eines Vaters von einem Dämon befreit, dass Jesus dort sagte, heißt es, als aber Jesus sah, dass eine Volksmenge zusammenläuft, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm, du stummer und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus, und er ergänzt, und fahre nicht mehr in ihn hinein. Oh, okay. Okay, diese doppelte Anweisung wäre völlig unnötig, wenn der Dämon nicht zurückkehren könnte. Vers 26, dann geht er hin und nimmt 7 andere Geister mit, böser als er selbst, und er geht hinein. Sie gehen hinein und wohnen dort. Ja, es ist also möglich. Es kann sogar noch viel schlimmer werden als zuvor. Es reicht diesem Dämon hier nicht, dass er alleine wieder diesen Menschen in Besitz nimmt. Er will nicht alleine wohnen. Er gründet eine Wohngemeinschaft, eine Dämonen-WG. Er nimmt 7 andere Geister mit sich, die auch noch böser sind als er selbst. Hier sehen wir also, Dämonen kommunizieren miteinander. Und sie sind so bösartig. Ja, alle sind bösartig, aber manche sind noch schlimmer. Als der Dämon jetzt war. Es gibt verschiedene Grade von Bösartigkeit bei Dämonen. Ja, und sie wollen keine gute Gesellschaft, sie wollen möglichst noch schlimmere Gesellschaft. Es soll immer schlimmer werden für einen Dämon. Und so ruft er noch Bösartigere hinzu. Und so sind sie nun zu 8 in einer Wohngemeinschaft, besetzen diesen Mann. Was ist das Ergebnis? Vers 26. Dann geht er hin und nimmt 7 andere Geister mit, böser als er selbst, und sie gehen hinein und wohnen dort, und das Ende jenes Menschen wird schlimmer als der Anfang. Ja, jetzt, wo der unreine Geist auch noch Verstärkung mit sich gebracht hat, wird es schlimmer als je zuvor. Der Mensch wird noch heftiger, böser, in alle Unreinheit getrieben, gesteuert und geschädigt, ruiniert. Überlegt euch das. Wenn ein Geist der unrein ist, ihn schon besetzt. Wie viel schlimmer wird es sein, wenn er noch 7 bösere unreine Geister mit sich nimmt? Und wir wissen, dass es möglich, dass ein Mensch von mehreren Dämonen besessen sein kann. Wir haben von Maria Magdalena gehört in Lukas 8, dass Jesus sie befreit hat von 7 Dämonen. Oder in Lukas 8, erinnere dich an den Gerasener, in dem eine ganze Legion, eine ganze Armee von Dämonen war. Ja, es ist eine Realität. Unsichtbare, böse, unreine Geister, Dämonen, die gefallen sind, die nun heimatlos sind, suchen sich Heimat in Menschen, um sie zu knechten, um sie in alle Unreinheit zu treiben. Und wenn sie ausgefahren sind, können sie tatsächlich zurückkehren mit Verstärkung und es wird noch schlimmer mit diesem Menschen. Er wird in den endgültigen Ruin getrieben. Nun, warum berichtet Christus uns all das? Nun, nachdem er diesen Dämon ausgetrieben hat und verkündigt hat, dass er die Macht hat, sogar über den obersten der Dämonen, ist noch diese Frage zu beantworten, was geschieht jetzt eigentlich mit einem Menschen, von dem der Dämon ausgetrieben wurde? Die Frage bleibt nämlich, auf wessen Seite steht der eigentlich? Die Besessenen, und das müsst ihr verstehen, die kommen ja nicht selbst zu Christus und fragen: Ich möchte an dich glauben, könntest du mir bitte den Dämon austreiben? Dafür haben wir kein Beispiel. Vielmehr ist es so, in der Synagoge in Lukas 4, da schreit einfach plötzlich ein Mann auf und Jesus redet direkt mit dem Dämon. Oder der Gerasener in Lukas 8, der kommt angelaufen und der Dämon redet mit Christus und Christus treibt ihn aus. Oder in Lukas 9, der Vater bringt seinen Sohn zu Christus. Das heißt konkret, die Leute reden hier nicht groß: Jesus, ich will an dich glauben, kannst du mir den Dämon austreiben? Sondern Christus in seiner Souveränität demonstriert einen Machtakt über diese Dämonen und er treibt sie aus. Er bedroht diese Dämonen, er kommuniziert mit ihnen. Das heißt konkret, die Frage, die noch zu beantworten ist, auf welcher Seite stehen jetzt eigentlich diese Menschen, von denen gerade der Dämon ausgetrieben wurde? Ich weiß nicht, ob du über diese Frage schon mal nachgedacht hast. Aber dass Christus Dämonen austreibt bei jemandem, heißt noch lange nicht, dass das ein gläubiger Christ ist, dass dieser Mensch gerettet wird. Diese Frage ist noch zu beantworten. Wer nicht mit mir ist, ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, zerstreut. Wir wissen von Maria Magdalena und auch von dem Gerasener, die glaubten dann wirklich an Christus. Von dem Gerasener hören wir, er las zu den Füßen Jesu und bat, dass er doch bei ihm bleiben dürfte. Also die wurden gläubig. Aber das ist nicht automatisch so. Nicht jeder, der befreit wurde von einem Dämon, wurde automatisch Christ und auch nicht jeder, der geheilt wurde von Jesus. Wir lesen das dann in Lukas Kapitel 17, da kommen 10 Aussätzige zu Christus, er heilt sie alle und nur einer, ein Samaritaner, kommt zurück. Und er sagt: Steh auf und geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Nur dieser eine von diesen 10 wird hier erlöst und gerettet. Das heißt, wenn du von Christus geheilt wurdest, sogar von den schlimmsten Krankheiten, und sogar wenn ein Dämon und mehrere Dämonen von dir ausgetrieben wurden von Christus, heißt das noch nicht, dass du gläubig bist. Dass du mit ihm wandelst, dass du zu ihm gehörst, dass du sein geworden bist. Die Frage ist darum immer noch: Stehst du auf der Seite des Satans und bist du sein Besitz? Oder stehst du auf der Seite Christi und gehörst ihm? Christus zeigt uns darum auf, dass dies nicht reicht, dass er dieses Werk getan hat an diesem Menschen. Wenn der böse Geist ausgetrieben ist, kann er zurückkehren. Und es wird noch umso schlimmer. Es reicht nicht. Du musst mit Christus sein. Denn wer nicht mit ihm ist, der ist gegen ihn. Verstehst du? Oder anders ausgedrückt, es reicht nicht, dass der böse Geist auszieht, wenn nicht der Heilige Geist einzieht. Es reicht nicht, bloß die Schlangen und die Skorpionen zu vertreiben. Man muss bewohnt werden von dem Geist Gottes selbst. Christus sprach einmal über den Heiligen Geist in Johannes 14. Was passiert, wenn der Heilige Geist in uns einzieht? Da sagt er in Johannes 14, Vers 23, und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und bei ihm Wohnung machen. Das beschreibt einen wahren Christen. Jemand, der Jesus liebt. Und diese Liebe zeigt sich darin, dass man sein Wort halten will. Und darum liebt ihn der Vater. Und der Sohn kommt mit dem Vater, nämlich im Heiligen Geist, und macht Wohnung bei einem. Das ist ein wahrer Christ. Wenn Gott uns seinen Heiligen Geist gibt, dann wohnt der Vater und der Sohn durch den Heiligen Geist in uns. Und hier gibt es keinen Einlass mehr für Dämonen. Nie wieder. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Ein Dämon kann nicht zurückkehren. Aber wenn jemand befreit wird und er gehört nicht zu Jesus, dann ist er immer noch Eigentum des Satans. Dann ist es immer noch seine Wohnung. Dann ist er den Dämonen hilflos ausgeliefert. Sie können zu Recht sagen, das ist doch meine Wohnung. Die gehört doch mir. Wir leben, das kann man niemals. Kein Dämon kann das sagen über einen Christen. Kein Christ ist jemals die Wohnung böser Geister, sondern der Tempel des Heiligen Geistes. Wie lesen wir in 1. Korinther 3, Vers 16? Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? 1. Korinther 6, Vers 19. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Ah, ein Christ gehört nicht mehr den Dämonen. Ein Christ gehört nicht mehr sich selbst. Ein Christ gehört Gott, ist ein Tempel Gottes geworden, in dem wohnt der Heilige Geist. Bei einem Bekehrten, einem geretteten Mensch kann kein Dämon sein. Es ist nicht mehr sein Haus. Es gibt kein Rückkehrrecht mehr. Unmöglich. Schau, einen Vers habe ich nicht erläutert, Vers 25. Und wenn er kommt, findet er dieses Haus, sein Haus, findet er es gekehrt und geschmückt. So, das ist, was er fortfindet. Eine leere Wohnung, die ist gekehrt, die ist geschmückt. Eine Wohnung, die förmlich ruft, herzlich willkommen zurück. Es ist alles bereit für euch. Schön, dass ihr da seid. Das heißt, ja, dieser Mensch, von dem der Dämon ausgetrieben wurde, der kam vermutlich wieder zur Vernunft. Er konnte wieder klar reden, klar denken. Vielleicht zieht er sich auch wieder anständig an und kehrt zurück zu seiner Familie. Ach, alles aufgeräumt, ja. Als der Dämon darin hauste, war nämlich alles Chaos. Er stürzte diesen Menschen ganz in den Ruin. Er verdreckte sozusagen, verschmutzte alles, jeden Winkel. Und ach, jetzt hat dieser Mann sein Leben aufgeräumt, ja? Kam er wieder zur Vernunft. Es ist ein gefundenes Fressen, eine Einladung für diese bösen Geister, ein Willkommensgeschenk. Sie wissen, jetzt ist es Zeit, jetzt können wir unsere wilde Dämonen-WG-Party schmeißen und wieder alles besudeln. Schlimmer als je zuvor. Noch einmal, es reicht nicht bloß, von bösen Einflüssen befreit zu sein, der Herr muss bei dir einziehen. Im Matthäusevangelium wendet Christus diese Worte dann auf ganz Israel, auf das Haus Israel an. Da lesen wir in Matthäus 12, wenn aber der unreine Geist von den Menschen ausgefahren ist, so durchwandert er dürre Orte und sucht Ruhe und findet sie nicht, dann spricht er, ich will in mein Haus zurückkehren, aus dem ich herausgegangen bin, und wenn er kommt, findet er es leer. Leer, da wohnt niemand anderes. Leer, gekehrt und geschmückt. Dann geht er hin und nimmt 7 andere Geister mit sich, böser als er selbst, und sie gehen hinein und wohnen dort. Und das Ende jenes Menschen wird schlimmer als der Anfang. Und jetzt fügt er hinzu, so wird es auch diesem bösen Geschlecht ergehen. Das heißt, so wird es dem Haus Israel ergehen. Christus war da, er ist durch alle Dörfer gezogen, er hat Männer ausgesandt. So viele Dämonen hat er ausgetrieben, er hat so viel getan, so viel gepredigt. Er hat Israel gekehrt, gefegt, gesäubert. Aber sie glaubten nicht. Sie glaubten nicht. Sie kehrten nicht zu ihm um. Sie unterwarfen sich nicht seiner Herrschaft. Christus zog nicht ein in ihre Herzen. Sie glaubten nicht. Und so wird ihr Ende noch schlimmer sein als der Anfang. Und das ist passiert. Israel hat sich durch die Ablehnung von Christus absolut zugrunde gerichtet. Der Tempel wurde zerstört, die Israeliten wurden vertrieben. Sie wurden eine Behausung allerlei Dämonen. Das Land wurde gereinigt unter Johannes dem Täufer, der zur Buße aufgerufen hat, und Christus, der gekommen ist mit all seinen Gesandten. Aber das Böse wird umso schlimmer zurückkommen, weil niemals in euer Haus ihr den König gerufen habt, Hosianna. Ihr wolltet ihn nicht. Aber so wie es auf nationaler Ebene bei dem Haus Israel ist, so ist es auch bei einem Menschen ganz persönlich. Erinnert dich das nicht an unsere Reihe durch den 2. Petrusbrief? War auch Menschen doch irgendwie scheinbar gereinigt worden und sich irgendwie befreit haben aus so manchen bösen Begierden. Aber sie haben sich äußerlich verbessert. Aber sie waren niemals wahre Christen. 2. Petrus 2, Vers 20. Denn wenn sie den Befleckungen der Welt durch die Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus entflohen sind, aber wieder in diese verwickelt und überwältigt werden, so ist für sie das Letzte schlimmer geworden als das Erste. Hört ihr das? Die Formulierung? Das Letzte schlimmer geworden als das Erste? So wird das Ende jenes Menschen schlimmer als sein Anfang? Der Punkt ist klar. Es reicht nicht, bloß das Böse zu vertreiben. Das Gute muss einziehen. Christus muss in Wahrheit dein Erlöser sein, der Hausherr deines Lebens. Du musst mit Christus sein. Sonst bringt es nichts, dass die Dämonen nicht mehr mit dir sind. Du musst mit Christus sein, sonst bringt es dir nichts, dass die Dämonen nicht mehr mit dir sind und vertrieben wurden. Denn sie werden zurückkehren zu ihrem Eigentum. Und es wird noch umso schlimmer, verstehst du? Lasst mich euch die Geschichte von Charles Haddon Spurgeons ersten Bekehrten erzählen. Also ihr wisst, in seinem Leben, da hat er zu ungefähr 10 Millionen Menschen gepredigt und viele sind durch Gottes Gnade zum Glauben gekommen. Weil als er noch ein junger Pastor war, als er gerade anfing, da predigte er in einem kleinen, unbedeutenden Dorf. Und der Herr tat da schon große Dinge. Die Kriminalität im Dorf nahm ab und die Trunkenheit und die Ausschweifungen und so weiter. Und hier lebte ein Mann. Sein Name war Thomas Charles. Und er war Landarbeiter. Und der war weit und breit bekannt als Anführer von allem, was böse war. Man nannte ihn der Schrecken der Nachbarschaft, der wochenlang am Stück betrunken war und wie ein Wahnsinniger wütete und einfach am Trinken war und am Fluchen und am Wüten und so weiter. Und dieser Mann, der kam doch tatsächlich plötzlich an einem Tag in diese kleine Baptistenkapelle von Spurgeon, um ihn predigen zu hören. Er hörte zu, er wurde bewegt, scheinbar tat er Buße. Er bereute seine Sünden, dieser gottlose Mann, er bereute seine Sünden. Und plötzlich veränderte er sich. Er wurde ein ganz anderer Mann, das sahen alle. Er gab das Trinken auf, das Fluchen, er wurde plötzlich vorbildlich. Er betete in den Versammlungen mit leidenschaftlichem Ernst. Und wenn es schwere Arbeit irgendwie zu tun gab, da war er da. Er hat keine Mühe gescheut, alles zu tun für die Arbeit des Herrn und für die Geschwister, für die Gemeinde. Spurgeon sagt, für das geringste Mitglied der Gemeinde hat er sich ganz eingesetzt. Und er war immer voller Freude und ja. Er brachte sogar Leute zum Gottesdienst und so weiter und so fort. Für Spurgeon, so sagte er auch vor der Gemeinde, für ihn war dieser Mann ein heller Juwel in der Krone des Erlösers. So ein herrliches Vorbild. Ja, 9 Monate ging es so. Doch dann wurde das Gelächter und Hohn und Spott seiner alten Kameraden immer größer. Und er konnte es nicht mehr ertragen, dass sie sich so über ihn lustig gemacht haben, ihn so verlästert haben. Und er dachte sich dann, ja, vielleicht bin ich ja wirklich etwas zu fanatisch, ein bisschen zu radikal, zu ernsthaft. Vielleicht haben die Leute ja recht, dass ich übertreibe. Es gibt ja auch andere Christen, die das vielleicht ein bisschen lockerer alles nehmen. Ja, und dann ging der Abfall Schritt für Schritt. Nach 9 Monaten kehrte er zurück in sein altes, gottloses Leben. Er verließ die Gemeinde und das zerbrach das Herz des jungen Pastors. Spurgeon beschreibt dann seinen Abfall und sagt, ja, als erstes fiel es auf, dass er plötzlich nicht mehr so mutig mit Elan zu den Gottesdiensten kam, sondern sich so eher zurückhaltend reingeschlichen hat. Vielleicht nicht mehr so reden wollte mit den Leuten. Dann hat er allmählich die Abendgottesdienste vernachlässigt. Und dann vernachlässigte er den Sabbat, den Tag des Herrn im Allgemeinen, sagte Spurgeon. Und dann, obwohl er oft gewarnt wurde und oft zurechtgewiesen wurde, kehrte er zurück in sein altes Leben. Und jeder Gedanke an Gott und an ein heiliges Leben, was er so jemals gedacht hatte, schien plötzlich zu verschwinden. Und Spurgeon sagt, er hat so manche Träne wegen diesem Mann vergossen. Und wie oft hatte er doch vor der ganzen Gemeinde seine Bekehrung gerühmt, auch in den Gebetsstunden. Und wir haben sie gebetet, oh Gott, wie du doch durch diese Bekehrung verherrlicht bist. Oh, was kann die Gnade Gottes doch tun? So haben sie das Werk gerühmt. Und nun sahen die Gemeindeglieder ihn wieder betrunken auf den Straßen herlaufen Und die Leute spotteten und sagen, das ist doch einer von euren Christen, einer von euren Bekehrten. Er ist zurückgegangen, er ist schlechter geworden, als er vorher war. Das kommt also dabei raus. Es wurde schlimmer mit ihm. Spurgeon beschreibt dann, er wurde wie ein Wilder. Er hat dann sogar gehört, dass man ihm sah, wie er auf einem Feld war und einen Vogel ergriff, ihn rupfte und ihn roh verspeiste. Spurgeon sagt, er wurde wie ein Wilder. Es wurde schlimmer mit ihm, als es vorher war. Verstehst du? Und so etwas geschieht seit jeher in den Gemeinden Jesu. Denn weißt du was? Es reicht nicht, bloß befreit zu sein von gewissen bösen Dingen. Sagen wir von dem Dämon des Trinkens und des Fluchens und der Unzucht und der Gewalttätigkeit und des Clowns und des Lügens und allerlei anderer Unreinheit. Es reicht nicht, davon bloß befreit zu sein, gefegt und ein bisschen geschmückt zu sein. Weißt du, der Dämon kommt und ja, er sieht kein Blut des Lammes am Türpfosten dieser Seele. Die Tür steht offen, weit geöffnet für ihn. Und er ruft vielleicht noch rein, ist jemand hier? Er zittert vielleicht ein wenig, weil er befürchtet, Christus könnte da sein, denn der würde ihn auf der Stelle verjagen. Aber niemand da. Ja, immer noch sein Haus. Der Schlüssel passt noch, wunderbar. Immer noch mein Eigentum, nichts zu befürchten. Und alles ist gekehrt. Achtung, gekehrt, also nicht gewischt, gefegt ist nicht gewischt. Das heißt, oberflächlich wurde der Schmutz, also dieser lose Dreck, der wurde zusammengekehrt, alles, was so auffällig war, wurde zusammengekehrt und hinausgetan. Aber keine wirkliche Reinigung ist geschehen. Ja, er sitzt ja vielleicht wieder vernünftig bei klarem Verstand, er flucht nicht mehr, er knurrt nicht mehr, er scheint nicht mehr, er schreit nicht mehr, er ist vernünftig gekleidet, säuft nicht mehr, schlägt nicht mehr, ja. Er ist vielleicht heilfroh, dass sein Leben irgendwie wieder in Ordnung gekommen ist. Und diese offenkundigen Laster, Untugenden konnte er ablegen. Er ist nicht mehr so unanständig und vulgär wie vorher. Schmutziges wurde hinausgetan. Und dann ist er vielleicht noch geschmückt. Also geschmückt vielleicht noch mit so mancher Bemühung. Vielleicht geht er jetzt in die Synagoge, vielleicht spendet er etwas. Vielleicht versucht er, ein frommer Mensch zu sein. Was für eine schöne Dekoration, wie schön. Spurgeon beschreibt das so. Er sagt, der Mann hat ein paar Bilder angeschafft. Er hat keinen wirklichen Glauben, aber er hat ein schönes Bild davon über seinen Kamin hängen. Er hat keine Liebe zum Kreuz Christi, aber er hat ein sehr hübsches Kruzifix an der Wand hängen. Er hat nicht die Gnade des Geistes, aber er hat eine schöne Vase mit Blumen auf dem Tisch von den Erfahrungen anderer Leute und der Gnade anderer Leute und sie duften einigermaßen lieblich. Da ist doch ein Kamin, aber ohne Feuer. Es gibt jedoch einer der schönsten Kaminverzierungen, die jemals für Geld gekauft wurde. Er ist gekehrt, er ist geschmückt. Oh, die geschmückten Leute, denen ich begegnet bin. Geschmückt manchmal mit Almosen, zu anderen Zeiten mit langatmigen Gebeten, geschmückt mit dem Bekenntnis des Eifers und der Vortäuschung von Ehrfurcht und so weiter. Du kannst geschmückt sein, gekehrt, elegant, geschmückt und du fährst dennoch in die Hölle, wenn das alles ist, was bei dir zu finden ist. Anständig und geschmackvoll eingerichtet in die Hölle. Wenn doch nicht der Heilige Geist bei uns einzieht, wenn nicht, wie es heißt in Epheser Kapitel 3, Vers 17, Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohnt. Das ist ein wahrer Christ. Da muss wahrer Glaube sein an dem Herrn Jesus Christus. Man muss zu ihm gehören, damit man nicht mehr zu dem Satan gehört und nicht mehr sein Eigentum ist. Ein solcher, ein wahrer Christ, er wird nicht mal angetastet von dem Satan. Das heißt in 1. Johannes 4, Vers 4, ihr seid aus Gott Kinder und habt sie überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Und 1. Johannes 5, Vers 18 heißt es über die aus Gott Geborenen, der Böse tastet sie nicht an. Der Böse tastet sie nicht an. Wenn er in uns ist, dann haben Dämonen weder Anrecht noch Platz in uns. Es ist unmöglich, wenn das Haus der Dämonen ja nach der Austreibung leer steht und kein neuer Herrscher eingezogen ist, dann wird dieses Machtvakuum schnell gefüllt werden. Ein Mensch mag innerlich irgendwie aufgeräumt sein, Dreck kann ausgekehrt worden sein, er kann sich moralisch scheinbar gebessert haben, Das Haus ist besenrein. Ich trinke nicht mehr, ich fluche nicht mehr, ich rauche nicht mehr, ich stehle nicht mehr, ich bin ein Christ. Ach wirklich. Die Frage ist, ob Christus dein Besitzer ist. Ob er dich nun regiert. Und so kehrt der Besitzer zurück mit 7 noch teuflischeren Freunden. Und für eine Zeit lang konnte er sein Leben reformieren, doch er verfiel in weitaus schlimmere Sünden und der Sklaverei der Teufel. So heißt es in 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 12. Alle aber auch, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Böse Menschen und Betrüger aber werden zu Schlimmerem fortschreiten, indem sie verführen und verführt werden. Also so wie es eine Heiligung bei Christen gibt, sie werden Jesus immer ähnlicher und werden darum immer mehr gehasst von der Welt, so gibt es eine umgekehrte Heiligung bei allen denen, die zum Teufel gehören. Sie schreiten immer mehr fort zu immer Schlimmeren und werden von der Welt immer mehr geliebt. Das Gegenteil von Verfolgung. Es wird schlimmer und schlimmer mit denen, die nicht zu Christus gehören. Nur die, die mit Christus sind, in Wahrheit. Bei denen ist die Tür verriegelt für den Satan in alle Ewigkeit, versiegelt mit dem Heiligen Geist. Darum verstehen wir diese Bitte, die Christus uns gelehrt hat, jetzt noch viel, viel dringlicher. Wir achten sie als viel wichtiger noch, dass Christus lehrte, dass wir den Vater im Himmel bitten sollen um den Heiligen Geist. Um den Heiligen Geist. Wir wollen keine Skorpione. Wir wollen keine Schlangen. Wir wollen, dass Gott uns die größte aller Gaben schenkt, sich selbst, in dem Heiligen Geist Wohnung in uns macht. Es ist gefährlich, sich zu begnügen mit ein paar Veränderungen im eigenen Leben, wenn ich nicht in Wahrheit zu Christus gehöre und eine innige, vertraute Beziehung und Gemeinschaft mit ihm habe, wenn ich ihn nicht liebe, indem ich sein Wort in Wahrheit tue, indem der Vater eingezogen ist mit dem Sohn in mir, in den Heiligen Geist. Darum sagt Paulus doch so ernst zu den Korinthern, 2. Korintherbrief, Vers 13, Kapitel 13, Vers 5. Da sagt er, prüft euch, untersucht euch, ob ihr im Glauben seid. Untersucht euch, oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Es sei denn, dass ihr etwa unecht seid, unbewehrt, unecht seid. Also ist Christus in euch? Seid ihr im Glauben? Ja, wir brauchen moralische Veränderung. Aber die Frage ist, ob wir einen neuen Herrscher haben und nicht bloß neue Gewohnheiten. Christus muss es sein, der in uns wohnt und thront und alles in uns bewirkt. Und darum reicht es nicht, wenn bloß Dämonen ausgetrieben werden. Es heißt in Lukas 10, Vers 20, doch freut euch nicht darüber, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch, dass eure Namen in den Himmeln angeschrieben sind. Ihr gehört zu mir. Wer nicht mit mir ist, ist gegen mich. Hast du diese Gnade, dass du zu Christus gehörst? Und darum flehe, flehe und flehe. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten. Lasst uns ihn bitten. Lasst uns kommen zu Christus, dem Stärkeren, und flehen, Herr, ich will dein Eigentum sein. Erfülle mich, versiegle mich mit dem Heiligen Geist. Lass mich dein Besitz sein und bewahre mich, beschütze mich vor dem Bösen und all den Dämonen, denn in mir selbst habe ich keine Kraft. Aber wenn du, der Stärkere, in mir wohnst, du bist stärker als der in der Welt ist. Du hast alle Macht. Und so lass mich dein sein und für dich leben. Und hilf, dass mein Ende nicht schlimmer ist als der Anfang, sondern dass du mich heiligst, mich veränderst und ich in Wahrheit mit dir bin und mit dir sammel. Christus sei mein Herrscher in jedem Bereich meines Lebens. Er führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Unserem Herrn Jesus Christus sei alle Macht und alle Ehre, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen.